Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier beim Navigator Podcast 2022. Auch hier werden wir wieder weiterfahren mit dem Podcast, mit verschiedenen Formaten, mit verschiedenen Leuten und mit vor allem verschiedenen Themen. Und ich glaube, gerade heute ist sehr passend etwas vielleicht ein bisschen unerwartet. Und zwar geht es heute ums Bauen, spezifisch ums nachhaltige Bauen. Ich hatte hier den Jörg Watter im Podcast gehabt. Richtig cooles Gespräch mit ihm. Er ist der Inhaber von Oikos und Partner. Architekt, ETH, Baubiolog und Feng Shui-Berater. Er erzählt uns da, was er so den ganzen Tag macht, mit welchen Themen er sich auseinandersetzt und vor allem eben auch, wie er die Zukunft sieht. Ich glaube, es gibt einen guten Einblick, wieder mal etwas Neues für unseren Kompass für die Zukunft. Happy New Year, auch wenn es jetzt schon Ende Januar ist. Wir haben spannende Episoden, spannende Leute geplant. Schön, sind ihr dabei. Jetzt geht's los mit dem ersten Podcast vom 2022. Vamos! Jörg, dann bist du ready?
Ja, klar, ich ja.
Super, 3, 2, 1 und dann legen wir los. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Da per Zoom zugeschaltet ist der Jörg Watter. Er ist der Inhaber von Oikos und Partner GmbH. Jörg, danke mal für deine Zeit, dass du da dabei bist.
Gerne.
Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Podcast, weil normalerweise haben wir sehr viele Marketing-Themen, Business-Themen, klassischerweise. Heute natürlich auch, hat es mit Business wie immer zu tun, aber vor allem Nachhaltigkeit, mit dem ganzen Bauwesen, wo es da wahrscheinlich noch einiges zu tun gibt und wir vom Jörg sehr viel werden erfahren. Jörg, vielleicht kannst du mal die Leute schnell abholen, schnell erklären, wer du genau bist. Ich habe da gelesen auf deiner Webseite diplomierter Architekt ETH, Baubiologe und Feng Shui-Berater. Vielleicht kannst du das selber mal aus deiner Perspektive ausführen.
Ja, ich bin, wie gesagt, Architekt. Ich habe an der ETH in Zürich studiert. Das ist schon so jede her. Und habe eigentlich dann ein Leben lang immer ein bisschen weiter gelernt. Also ich habe die Themen von der Baubiologie haben mich immer sehr interessiert. Es geht dort ums gesunde Wohnen und Leben letztlich auch. Und dazu gehören halt auch, ich sage jetzt mal, häufig sagt man das ein bisschen esoterische Gebiet wie Feng Shui, aber das ist immerhin eine Lehre, die etwa seit 5000 Jahren in China entwickelt worden ist. Und ich glaube, wir haben doch einige Sachen, die man daraus lernen kann. Und das habe ich auch ein bisschen versucht rauszunehmen und dann in meinem Privatleben und im Alltag versucht umzusetzen. Ja.
Ich meine, ich kenne mich nicht ganz so genau aus, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das Thema in der letzten Zeit extrem aufgekommen ist. Wie hast du das Thema jetzt gerade Feng Shui so in den letzten 2 Jahren erlebt, wo sehr viele Leute wahrscheinlich viel mehr Zeit daheim verbracht haben?
Ja, ich glaube, generell haben sich die Leute ja wieder mehr mit ihrem Wohnumfeld auseinandergesetzt und sich vielleicht auch mal das ein oder andere gefragt, was könnte ich jetzt verbessern an meinem Wohnumfeld. Und das tut mir eigentlich ein bisschen einfacher, aber so eine von den Hauptpunkte, die ich immer empfehle, ist, dann einfach mal aufräumen oder räumen dann mal das weg, was ihr nicht mehr braucht. Das ist meistens relativ viel. Und man könnte fast sagen, Feng Shui ist im ersten Schritt immer mal ein Entrümpeln von Altem, was man nicht mehr braucht, was einem halt irgendwie belastet. Und die Erleichterung ist ja meistens gross, oder? Und wie man so schön sagt, im Keller unten liegt das Unterbewusstsein von einem selber, lohnt sich vor allem im Keller mal aufzuräumen, genau.
Ja, das ist so. Also aufräumen, ich glaube auch das ganze Thema Minimalismus, ein bisschen weniger Sachen haben, ist wahrscheinlich sehr wichtig. Wo mir zum einen sagt, ja, weniger Sachen haben und auch weniger Sachen kaufen, ist irgendwie auch schon nachhaltig. Kannst du vielleicht mal schnell zum den Bogen schnell schliessen, schnell einfach in 2, 3 Sätzen erklärt, was sind so Themen, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Das ist gut, das ist ein riesiges Thema, ganz ehrlich gesagt, das wir jetzt auch werden besprechen, aber so, was das ist schon grösser gedacht, da geht es ja nicht nur um innere Richtung, sondern eigentlich um den ganzen Bau.
Ja, es ist trotz allem relativ einfach, weil ich glaube, wir sollten, viele kennen ja das Wort vom Fußabdruck, oder? Grundsätzlich sollten wir nicht mehr brauchen, als auch wieder kann entstehen auf dieser Welt, oder? Dass wir nicht eigentlich unsere Schulden der nächsten Generation übergeben. Und das ist sicher etwas, was in den letzten Jahrzehnten einfach ein bisschen vergessen gegangen worden ist, oder? Also ursprünglich hat ja mal Nachhaltigkeit kommt aus dem Waldgesetz raus, wo man ganz einfach gesagt hat, man könnte nicht mehr Bäume umtun, als wieder nachwachsen. Und ich glaube, das ist fast die einfachste Erklärung von Nachhaltigkeit, weil es beinhaltet eigentlich die ökologische Seite, oder? Eben, dass man immer wieder Bäume hat, die ökonomische, dass man nur so viel Gewinn aus dem Wald rausnimmt, wie es eben verträgt. Und letztlich hat der soziale Aspekt, dass eben dann das Holz auch für etwas dient, wo der Gesellschaft halt wieder einen Beitrag leistet. Also ich glaube, an dem Beispiel kann man es relativ einfach erklären. So komplex, dass das nachher vielleicht in der Umsetzung manchmal eben funktioniert. Ja.
Ja. Ist denn das, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da internationale Richtlinien, wo sich die ganze Welt daran halten oder sollte daran halten? Oder ist das einfach von Land zu Land unterschiedlich und du fokussierst dich da auf den Schweizer Markt in dem Sinn?
Ja, man hat ja eigentlich seit dem 72, seit da der Club of Rome das erste Mal so ein bisschen getagt hat über die ganze Welt, hat man immer wieder Anläufe genommen und ich glaube 2015 in Paris ist schon der Durchbruch gewesen, wo man dann letztlich die 17 Nachhaltigkeitsziele formuliert hat. Das ist, wenn man das noch ein bisschen genauer anschaut, hat das im Ganzen 169 Unterpunkte. Und das ist dann vielleicht ein bisschen trocken, aber es würde sich für jeden lohnen, das mal einfach in Ruhe mal zu konsumieren, weil ich glaube, man hat es dort geschafft, alle die Aspekte, die unser Leben umfassen, die uns Probleme bieten, die uns aber auch Chancen bieten, eigentlich in einem gesammelten Werk zusammenzuführen. Also ich bin ziemlich Fan von diesen 17 SDGs. Merke aber auch in meinem Alltag, wie wenig beachtet als das eigentlich ist. Also das ist immer noch sehr stark nur auf der politischen Ebene, wo da geschaffen wird damit. Aber ich sage jetzt einmal, im Alltag interessiert der Durchschnittsmensch das sehr wenig, oder?
Ja. Also okay, der Durchschnittsmensch interessiert sich wenig dafür, aber die bauen selber, müssen sich an das halten. Oder ist das eine Empfehlung? Oder wie ist das?
Es ist letztlich nur eine Empfehlung. Wir haben noch keine Vorgaben, die irgendwie die Nachhaltigkeit jetzt speziell vorschreiben würde. Also ich sage jetzt mal, der einzige Gebiet, wo ein bisschen etwas geht, ist im Energiesektor. Oder? Dort haben wir jetzt gerade im November im Kanton Zürich eine grosse Abstimmung können gewinnen, nachdem auf der Bundesebene das CO2-Gesetz ja runtergefallen ist. Mhm. Das wären eigentlich griffige Massnahmen, um zu sagen, schaut, es macht definitiv keinen Sinn mehr, Öl und Gas zu verbrennen. Die Rohstoffe könnten wir sinnvoller für anderes brauchen und gleichzeitig unsere Umwelt schonen. Aber gerade jetzt in der Materialverwendung oder im geschweige denn von einem Kreislaufthema zu reden im Bau, da sind wir leider noch Meilen weit davon entfernt. Ja.
Aber ist das in dem Fall, eben, man hört immer so Circular Economy und so, das ist in dem Fall ein Thema, das du auch verfolgst und versuchst, irgendwann mal zu erreichen?
Ja, das ist ein Thema, das man sehr intensiv bearbeitet. Wir haben jetzt hier gerade im letzten Jahr haben wir das Kreishaus in Feldbach können eröffnen. Das war eine Zusammenarbeit mit der ZHW Wädenswil. Und dort tun wir eigentlich exemplarisch zeigen, was ist einerseits kreislaufmäßig möglich im Gebäude selber, also mit Wasserkreisläufen, Abfallkreisläufen, aber gleichzeitig auch vom Gebäude her zeigen, was heisst denn das, kreislauffähiges Bauen, oder? Also wie baut man so, dass man das Haus eigentlich wieder kann zerteilen in seine Rohstoffe und die wieder in Kreislauf von der Natur oder in einen weiteren Kreislauf vom Bau wieder reinführen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, ist ein grosses Thema im Moment, wird viel darüber geredet und ganz wenig gemacht. Ja.
Ja. Vielleicht gerade nochmal da zum Einhängen, und zwar ist vielleicht sehr einfach und plakative und vielleicht fast ein bisschen provozierende Frage, aber ist das etwas, wo man jetzt schon sagen kann, da macht es auch ökonomisch in dem Sinn schon Sinn? Oder ist es einfach etwas, was mich mehr kostet und dann eine gute Story ist, um den Leuten zu erzählen, was man da alles gemacht hat? Weißt du, jetzt mal einfach gesagt, oder?
Ja, ja. Nein, ich glaube, das ist die grosse Herausforderung, oder? Wenn ich jetzt im Moment das mache, dann kostet mich das einfach mehr, ganz einfach. Ja. Und das hat einen grossen Grund, warum es das jetzt mehr kostet. Weil der Abfall, den wir produzieren mit den nicht kreislauffähigen Gebäuden, der wird einfach der Allgemeinheit verrechnet, oder? Mhm. Und das ist überall eigentlich die grosse Herausforderung. Oder? Es ist auch die Herausforderung, dass wir mit einem Auto, Benzinauto rumfahren. Und der Schaden, den die anrichtet in der Umwelt, der wird einfach nie jetzt abgebildet. Oder? Also wir leben in vielen Bereichen, leben wir eigentlich wirklich auf Kosten von der kommenden Generation. Und das ist nicht das, was ich eigentlich anstrebe. Ja.
Die Jungen sind eben genau die, sagen wir oft so Klimajugend, sie gehen auf die Straße demonstrieren, Nachhaltigkeit, da geht es vor allem um Transport. Hast du manchmal das Gefühl, dass das ganze Bauwesen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, das ist definitiv so. Also es gibt eigentlich viele Firmen, die sich sehr nachhaltig, sagen wir mal, bewegen. Aber so die eigenen Hausaufgaben oder eben zum Beispiel die eigenen Gebäude, die kommen da viel, viel zu wenig zum Tragen, oder? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man halt nicht so recht wahrnimmt, oder? Also, woher kommen denn überhaupt die Baumaterialien, die wir tagtäglich brauchen, oder? Und wir haben das jetzt ziemlich schmerzhaft gemerkt in der Pandemie, dass einfach gewisse Materialien nicht mehr verfügbar sind, oder? Plötzlich hat Amerika und China von Schweizer Holz kaufen, oder? Und wir sind da ein bisschen auf dem Trocknen gehockt und haben nichts mehr gehabt. Und das sind überhaupt die ganzen Materialflüsse oder das Bewusstsein, woher das eigentlich alles kommt. So wie es jetzt die Autoindustrie mit der Chip sehr schmerzhaft merkt, oder? Plötzlich merke ich mir, aha, das kommt von dort her und aha, die Bestandteile kommen von dort, oder? Also man hat das völlig aus den Augen verloren, weil man hat im Grunde genommen immer den Hörer in die Hand können nehmen, anrufen und am nächsten Tag ist es da gestanden. Und die Zeiten sind definitiv im Wandel, oder? Also, ja.
Einerseits ist es der Bau, andererseits ist es ja das Innenleben. Vielleicht können wir gerade hier noch schnell so einen Einschub machen. Ich meine, auf der Webseite hast du auch so, was nachhaltiges Bauen und das Thema von A bis Z quasi drin oder A bis T. Also ich habe jetzt gesehen, Abfall bis Transdisziplinarität. Was sind Sachen, wo, auch wenn jetzt die Leute vielleicht sagen, du, ich bin jetzt 25, ich habe vielleicht eine WG oder ich habe eine Wohnung oder ich bin irgendwo, was können die schon machen? Oder vielleicht jemand, der vielleicht ein Einfamilienhäuschen kann übernehmen von den Eltern und nicht neu baut. Was sind Sachen, wo du, vielleicht hast du ein paar Beispiele, oder, wo man kann machen, wo sagt, hey, es geht nicht nur ums Neubauen.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie viel als eigentlich der Einzelne kann machen. Nur, es hat einen Haken, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, sich mit dem auseinandersetzen, oder? Aber wenn man mal das Bewusstsein hat, dass eigentlich jeder Franken, den man ausgibt, eine Investition ist in irgendetwas, oder? Und man sich überlegt, ist jetzt die Investition nachhaltig oder nicht, dann hat man schon mal, denke ich, schon mal sehr einen hohen Level erreicht, oder? Weil das fängt ja mit der Überlegung an, brauche ich das überhaupt, was ich kaufe? B, macht das Sinn, das Produkt, das ich kaufe? Und C, was passiert mit dem, wenn ich es mal nicht mehr brauche? Oder? Das ist dann so wie der erste Schritt zu einem kreislauffähigen Denken, wo ich eben nicht nur etwas kaufe, sondern mir auch überlege, ja, was passiert mit dem am Ende von seiner Lebensdauer? Oder ist das etwas, das ich weiter verschenken kann und der kann das weiter brauchen? Sagen jetzt irgendein Holzspielzeug, oder, wo ich dann den Enkel und den Grossenkel wieder kann weitergeben, oder? Oder ist es jetzt halt nur ein T-Shirt für 8 Franken, das ich zweimal trage und nachher rühre ich es in den Kübel? Und habe mich nicht darum interessiert, ob es das irgendwie mit Kinderarbeit oder weiss nicht was ist, oder? Und das ist der Aspekt, wo ich denke, ist eben ein bisschen der anstrengende. Man muss sich noch immer durch versuchen zu informieren. Man muss seine eigenen Schlüsse daraus ziehen und seine Entscheidungen in dem Sinn denen auch ein gewisses Bewusstsein geben, oder? Also, dass man sich das ein bisschen überlegt im Voraus, was soll ich nicht. Und darum glaube ich, man kann relativ vieles selber machen, oder? Man kann sich bei jedem Möbelstück, das man einkauft, kann man sich überlegen, will ich jetzt etwas für 200 Franken kaufen, wo ich nach 2 Jahren wieder fortschiessen muss, oder gebe ich jetzt 1000 Franken aus und kann das vielleicht fast ein Leben lang behalten, oder? Das sind für mich noch wichtige Themen, wo eigentlich einfach bedeutet, dass man sich im Voraus überlegt, woher man sein Geld investiert. Und man investiert eben gleich relativ viel Geld, wenn man es dann einmal anschaut, selbst die jungen Leute, oder?
Ja, es kostet etwas, eine Wohnung einzurichten, Möbel kaufen und all das, ja.
Genau.
Ist denn etwas, wo Gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, hey, da hat man eigentlich noch Zugang zu Sachen, wo man vielleicht gar nicht oft weiss. Also ich weiss jetzt zum Beispiel nicht, wie wichtig das für dich ist, aber so, ich habe das auch gar nicht gecheckt, bis ich das mal richtig angeschaut habe. Du kannst ja wählen, was für einen Strom du genau willst beziehen. Du kannst eben den Abfall trennen. Gibt es vielleicht so Services, wo du findest, hey, das ist noch cool zum Anschauen? Oder das müssen wir, kann sich eigentlich jede Person überlegen und so etwas für das für die Zukunft machen?
Also etwas, wo jetzt ein bisschen baubezogen ist, sind zum Beispiel die Bauteilbörsen, die es gibt. Oder? Es gibt bald in jedem Kanton gibt's Bauteilbörsen, wo... Also wir haben vor 2 Jahren haben wir eine Bauherrin gehabt, wo zum Beispiel alle Sanitärprodukte sind dort geholt, oder? Also WC, Brünneli, Hähne, für einen Bruchteil A von den Kosten, oder? Und B für Ware, wo noch in einem absolut guten Zustand war. Es gibt auch so eine Webseite, die heisst Salsa, also das ist wie Salz, aber mit Z geschrieben. Dort kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Haus abbreche, kann ich sagen, schau, da hat es 20 Fenster, es hat 10 Türen und es hat das und das. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das holen. Also es gibt schon Sachen, wo da im Aufbau sind. Und auf die andere Seite muss man auch wieder sagen, das Ganze ist alles sehr am Anfang, oder? Also, das ist, wenn ich jetzt so schaue, was im Moment läuft auf dieser Basis, redet eigentlich viele davon, mal, es wäre cool, man hätte und man könnte. Mhm. Aber es gibt das und das und das noch nicht. Aber ich glaube, wichtig ist, dass eine Nachfrage überhaupt entsteht, oder? Dass man es überhaupt weiss. Also, wie du sagst, oder dass auch Laien wissen, wenn sie ein Haus bauen, es gibt einen Ort, wo ich eigentlich recht günstig zum Baumaterialien käme. Und der Knackpunkt ist dort vielleicht ein bisschen, wenn ich jetzt neu baue, wollen die Leute meistens alles neu haben, oder? Wir haben das beim Kreishaus zum Beispiel auch gemerkt, wo ich dem Spengler gesagt habe, du hast nicht irgendeinen Abbruch, wo du Dachrinne kannst mitbringen oder so. Das gesagt, ja, das haben wir schon, aber das sieht dann nicht neu aus. Da haben gesagt, ja, das ist genau der Punkt, oder? Aber wir haben wertvolles Kupfer, das sonst irgendwie halt wieder eingeschmolzen und wieder aufwendig erneuert werden, haben wir dort wieder hergehängt. Und wir haben dann die ergänzt mit einem Stück neu, weil die Länge nicht gestimmt hat. Mhm. Und so sieht man jetzt sehr schön, aha, alt, neu. Und bis in 3 Jahren sieht alles wieder gleich aus, weil es ist dann alles wieder gleich, hat dann gleich oxidiert und so. Oder eben auch Bereitschaft, etwas braucht es einzubauen, das ist in der Schweiz nicht wahnsinnig entwickelt, oder, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Also, das ist natürlich schon, dass wir sehr verwöhnt und sagen, ja, wir können es uns ja auch leisten, etwas Neues kaufen, oder? Smartphones oder so, gibt es ja auch Angebote, wo tiptop etwas gebraucht haben, aber man macht es halt nicht. Ja. Vielleicht zum da ganz schnell einhängen für dein Business oder eigentlich den Eukos und Partner GmbH, oder? Also, kann man eigentlich davon ausgehen, dass ihr jetzt eine Beratungsfunktion habt, die wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren ja nochmal extrem mehr gebraucht wird, weil irgendwo ja auch grosse Überbauungen und so vielleicht mehr Gesetze bekommen, wie man das muss machen und andererseits eben auch, dass vielleicht noch mehr gefordert wird von der Gesellschaft, wenn man da wirklich Beratung braucht. Ja, wie macht man denn das konkret? Weil was man machen muss, ist wahrscheinlich vielen nicht klar. Eben, ja, das kannst du vom Abbruch nehmen und so, aber es ist ja dann gleich eine logistische oder projektmäßige Herausforderung, das wirklich umzusetzen.
Ja, das ist, also ich glaube schon. Ich meine, also ich kann jetzt 30 Jahre können leben, habe eine Familie können ernähren mit dem Beruf und habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich immer mit Bauherren zu tun kann, die auch die baubiologischen Themen gesucht und geschätzt haben. Manchmal denke ich einfach, es wäre schöner gewesen, es wäre schneller in die Breite gegangen. Ich habe mir gedacht, ich habe dann bald einen Haufen Konkurrenz, oder? Und habe manchmal heute noch das Gefühl, ich sei ziemlich allein unterwegs mit dem Thema. Und das ist schon das, was ein bisschen betrübt, oder? Sagen wir mal, oder? Weil der Verein Baubiologie gibt es jetzt seit über 45 Jahren. Und wo man den gegründet hat, hat man mal gesagt, okay, 30 Jahre braucht es uns nicht mehr, weil dann ist allen klar, dass Bauen mit giftigen Baustoffen keinen Sinn macht, oder dass man energetisch sinnvoll mit bauen. Und wenn ich so schaue, was so verbaut wird, muss ich sagen, nein, wir sind immer noch weit davon entfernt, oder? Mhm. Und das ist eigentlich die grosse Herausforderung. Und gleichzeitig merke ich auch, dass viele kommen zwar jetzt zu uns, weil sie energetisch zum Beispiel sanieren, Aber wenn wir sie dann informieren, dass man zum Beispiel auch mit Naturbaustoff kann eine energetische Sanierung machen, nicht unbedingt muss Styropor aus an die Wände klatschen, dann sind sie doch sehr interessiert und auch sehr offen, oder? Und sind eigentlich froh, dass sie die Informationen überhaupt überkommen, weil sie das so, glaube ich, einfach nicht hören, weil halt 90-95% vom Baumarkt in die Richtung schafft und wir eigentlich da ein paar wenige Prozent in die Richtung weitergehen.
Ja, genau. Weil, wenn man sich überlegt, die Zukunft sieht ja eigentlich so aus, wo, also die Zukunft ist mit dem gestaltet, was heute gebaut wird, oder? Und das soll ja im Moment bleiben. Und du hast vorher eben ein Familienhäuschen zum Beispiel erwähnt, eine Familie, die sich den grossen Traum erfüllt und sagt, doch, da haben wir auch das Budget, um noch ein bisschen mehr zu investieren, dass es auch wirklich nachhaltig ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie in Zürich oder auch da bei uns in der Zentralschweiz sehe, also ich bin gerade gestern bei einem Kollegen gegessen, es wird alles abgerissen und dann wird neu gebaut. Und dort ist ja nicht eine Familie, die sagt, ich etwas Nachhaltiges für uns machen, sondern es ist wahrscheinlich ein Investor, der sagt, eben profittrieben mit Abzahlungen, Rückzahlungen von Investitionen. Das ist wahrscheinlich noch schwierig, dass man das kann, die kann überzeugen kann. Und das, ist schon, das sind die grossen Massen, die dann ja verbaut werden, oder?
Genau. Ja, das ist, also, das ist die ganz grosse Herausforderung in dem ganzen Kuchen rein, oder? Also wir haben verschiedene Players. Wir haben ganz sicher Institutionen, die auf gutem Weg sind. Das sind häufig sind das Genossenschaften. Also ich glaube, sowieso sind Genossenschaften die grossen Nachhaltigkeitstreiber im Moment.
Okay.
Und die schaffen es bis zu einem gewissen Grad auch eine gewisse Bestellerkompetenz zu entwickeln, oder? Dass die Leute überhaupt sehen, aha, es wäre möglich, B, es wäre möglich zu dem Preis, oder? Weil Genossenschaften meistens, also die sind am Anfang, haben sie sicher auch eine Marktmiete, sogenannte, werden aber über die Jahre eher günstiger, weil sie ja nicht einen Gewinn aus erwirtschaften, oder? Sondern weil sie einfach können auf dieser Basis weiterarbeiten. Und der andere grosse Knackpunkt sind für mich Pensionskassen, die eigentlich mit unserem Geld spekulative Immobilien erstellen, oder? Und das finde ich echt, darf ich das da sagen, scheiße, oder?
Weil ja, sicher.
Das ist einfach nicht in Ordnung, dass mit unserem Geld so spekuliert wird, unter dem Druck von einer gewissen Rendite, die muss da sein, dass unsere Renten gesichert sind. Also das ist einfach, vom System her funktioniert das so einfach nicht, oder? Weil einerseits können die Pensionskassen, die können quasi kaufen, was sie wollen, weil sie haben sehr, sehr viel Geld, oder?
Ja.
Und andererseits, ich habe mal einen Masterstudent betreut von der Hochschule Chur, der eine Arbeit zu dem Thema geschrieben hat, und ich habe mit Schrecken müssen feststellen, dass die Pensionskassen gar keine Kriterien haben, wie sie überhaupt investieren, oder? Und darum hat es mich sehr gefreut, wo vor zwei Monaten eine Pensionskassenmitarbeiterin angerufen hat, gesagt, grüezi Walter, ich schreibe einen Nachhaltigkeitsbericht für meine Pensionskasse. Ich habe mich da weiterbilden, aber ich habe gar nichts gefunden. Da habe ich gesagt, ja, gell, es gibt nichts, oder? Und jetzt sind wir jetzt mit dem CRB Schweiz dran, wirklich eine Ausbildung aufzubauen für so Leute, oder? Weil es scheitert so oft an dieser Bestellerkompetenz, dass die Leute, die eigentlich entscheiden, darüber keine Ahnung haben, um was es geht beim Thema Nachhaltigkeit.
Also häufig so am Schluss, die grosse Kohle haben und wenn sie investieren, die müssen wissen, was sie damit machen.
Genau.
Ja. Ich habe eine Frage zum Thema, eben, es werden Wohnungen gebaut, es wird Infrastruktur gebaut. Ich glaube, man hat es jetzt auch während Corona gesehen, man ist daheim an, sagt man, hey, eigentlich, man braucht grössere Wohnungen, weil man vielleicht zwei Büros braucht, wenn man das zweite daheim wohnt. Andererseits haben wir aber so den Trend gesehen von, hey, eben, so ein minimalistischer Leben, bewusster Leben, ich brauche ja vielleicht weniger, zum glücklich sein. Wie siehst du aktuell so den Trend von, wie viel Platz, wie viele Sachen brauche ich versus was jetzt gerade passiert ist in den letzten zwei Jahren?
Ja, es gibt ja, ich habe mal irgendeine Sendung gesehen von einem, der irgendwie mit 150 Gegenständen durchs Leben wandelt, oder? Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe aber auch müssen sagen, das würde ich glaube nicht schaffen. Man sieht es ein bisschen hinter mir. Ich bin aus der Generation Papier, oder? Und Buch. Bei mir ist noch nicht alles elektronisch. Aber Spass beiseite. Ich glaube, die Herausforderung besteht wirklich dort auch drin, dass man sich ernsthaft fragt, was brauche ich, oder? Also macht mich 50 Quadratmeter Stube glücklicher als eine 20 Quadratmeter Stube, oder? Und ich glaube, dort fängt es wieder ein bisschen an, in dem Sinn minimalistisch, wo ich würde sagen, wenn man sich mit dem umgibt, was man wirklich braucht, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so viel, oder? Also, wir haben ja relativ viel um uns herum, was wir gar nicht wirklich brauchen. Fürs Wohnen selber finde ich ein bisschen die Herausforderung, oder? Wir haben den Immobilienbestand, den wir haben. Aber ich glaube, was noch eine gute Entwicklung ist, ist, dass man kann, jetzt auch bei Genossenschaften, die zum Teil so zumietbare Zimmer haben, wo Clusterwohnungen entwickeln, wo ich kann sagen, ja, ich habe meinen privaten Raum, aber ich habe auch einen gemeinschaftlich genutzten Gesamtraum zum Beispiel oder eine Stube, wo man gemeinschaftlich nutzen kann oder wo ich ein Büro kann zumieten für eine gewisse Zeit oder auch die Workspaces, wo ich mich kann treffen mit anderen zum Zusammenarbeiten. Ich glaube, da gehen wir durchaus in eine spannende Richtung, oder? Wo man sagt, ich miete einfach das dazu, wo ich gerade in dieser Situation brauche, wo ich jetzt bin. Ich glaube, die junge Generation schafft auch viel flexibler miteinander. Also man ist viel stärker vernetzt, auch via eben Zoom und Skype und weiss nicht was, oder? Also dass eigentlich der physische Ort, um sich zu treffen, wahrscheinlich auch an Gewicht verliert. Und gleich braucht es für gewisse Arbeiten dann überhaupt die Möglichkeit, sich zu treffen. Und darum finde ich das ganz gut, also die Workspaces, wo entstehen, weil das entlastet wiederum die ganze Wohnungssituation, wo ich kann sagen, ja, ich kann mich auch dort mal mit jemandem treffen, oder? Vielleicht ist es auch eine Herausforderung für die Möbelindustrie, wieder coole Möbel zu entwickeln, wo ich in einem Schrankteil in mein Büro habe, oder? Also so wie man früher einen Sekretär hat, wo man am Abend wieder zugeklappt hat und der ist in der Stube gestanden. Und der
dass mir auch eben vielleicht modular wird. Man kann es brauchen, verschiedene Jahre brauchen, oder je nach Wohnsituation alles einrichten.
Ja.
Oder eben für die Möbelindustrie, wie du gerade gesagt hast, mal etwas dazu mieten, das ganze Sharing Economy, oder? Also, ich meine, ich zügle jetzt auch gerade in eine größere Wohnung mit meiner Freundin, haben mir dann überlegt, anstatt schon Zeug kaufen, komm, wir zügeln mal alles rein und schauen dann von dem Zeitpunkt, okay, welches Sofa passt genau rein und wie ist das? Aber du weißt dann auch schon, wir werden ja von da auch nicht die nächsten 10 Jahre bleiben, oder? Ja. Und dann habe ich das Gefühl, ich sehe noch nicht viele Modelle, wo ich Zeug dazu mieten kann. Ja. Eben so das ganze Sharing Economy. Wie hast du das auf dem Radar, so die Thematik Sharing Economy und so?
Ja, es sind ein bisschen zwei eben. Das eine ist, dass man einfach beobachtet, dass IKEA anfängt mit dem, oder? Dass sie anfängt, Möbel vermieten, oder? Finde ich eine gute Idee. Zusammen mit all diesen Plattformen von Ricardo und wie sie alle heissen, oder?
Marketplace oder so auch.
Genau. Also, wo unglaublich viel eigentlich im Umlauf ist, wo so möglich ist, oder? Also, wo man wirklich sich kann tauschen und austauschen. Ich glaube, da wird Digitalisierung noch einiges verändern, oder? Dass man da mehr im Austausch ist. Das Frucht ist einfach ein bisschen, dass wir immer wieder dann den Druck haben, wenn jetzt plötzlich nur noch getauscht wird, dann wird nicht mehr Neues produziert, dann gehen Arbeitsplätze verloren oder und die Wirtschaft geht Bach ab. Also die Zusammenhänge sind schon noch crazy, oder? Wo ich dann muss sagen, sobald ich nachhaltiger lebe, schade ich eigentlich der Wirtschaft, weil ich nicht mehr so viel konsumiere. Ja. Und wenn man mal so seinen eigenen Footprint, da gibt es ja verschiedene Rechner da auf dem Internet, wenn ich mal den Footprint von mir rechne, dann hat immer der Konsum so einen Bereich zwischen einem Viertel und einem Drittel liegen, oder? Also mein Konsumverhalten ist sehr relevant bezüglich dem Fußabdruck. Und darum ist das Verhalten eben, tue ich share oder tue ich alles wieder neu kaufen. Das hat eine wirtschaftliche Relevanz, oder? Das ist noch ein spezieller Grad, oder? Weil wir haben uns so ein Wirtschaftssystem aufgebaut, das eigentlich darauf basiert, dass man immer konsumiert, oder? Und immer mehr und immer mehr. Und das wird jetzt durch durch diese Elemente wird das plötzlich eigentlich gebrochen. Oder? Und das sind schon noch spannende Herausforderungen. Ja.
Siehst du Trends noch im Ausland von Sachen, wo man das Gefühl hat, hier in der Schweiz sind wir noch gar nicht, im Ausland werden so Baukonzepte oder so eben gemeinschaftliche Themen wie Komplex von Büro, Wohnen, Shop, ich weiß auch nicht, mit gewissen Energiethemen verbunden, wo schon viel weiter ist.
Gibt's ja, es gibt verschiedene spannende Entwicklungen. Oder das eine ist so ein bisschen das Prinzip Airbnb, oder? Wo man sagt, ja, ich tausche Wohnen gegen. Also ursprünglich hätte ich das mal mit einem Inserat angefangen, wo einer gesagt hat, ich will gerne in die Ferien. Geht jemand auch in die Ferien und ich kann ihm seine Wohnung gehen, oder? Also, so ein bisschen die Grundlage, oder, wo man sich mehr öffnet, also wo man auch büromässig sich vielleicht mehr öffnet. Also grössere Firmen in der Schweiz, die haben nicht mehr für jeden Angestellten einen Arbeitsplatz, oder? Die haben einfach Arbeitsplätze, den muss ich online mieten und dann kann ich dort her. Und dann kann ich aber dann kein eigenes Foto von der Familie mehr aufstellen, sondern ich muss es einfach aufstellen und wieder heimnehmen, oder? Also ich habe nichts mehr Persönliches, oder? Das sind so Faktoren. Und ich glaube, die ganze Szene ist recht in Bewegung. Also da gibt es auch viele junge Startups, ich habe gestern wieder etwas gelesen von einer jungen Frau, die da eben so in dem Sharing-Bereich etwas aufbauen will. Ja. Sind unglaublich viele Ideen rum und das wird, ich nehme mal an, den Markt recht aufmischen. Oder? Weil man sieht, mich dünkt immer so ein bisschen die Autoindustrie ist ein bisschen der Vorläufer, oder? Also mit dem Auto-Share, wo ich wirklich das Auto halt nur noch dann habe, wenn ich es brauche, wo ja dann die Vision so weit geht, dass es dann, wenn dann alle mal automatisch fahren, dann rufe ich an und dann steht das Auto da und bringt mich dorthin, ich steige wieder raus und dann geht es wieder heim, oder? Also das sind schon Szenarien, wo ich glaube, die werden kommen, auf irgendeine Art und Weise, und die werden in jedem Bereich kommen, oder? Die werden in jedem Bereich kommen, auch eben Secondhand-Läden für Kleider, glaube ich, die laufen auch nicht schlecht, oder? Weil die sagen, hey, coole Mode, zu einem Bruchteil vom Preis. Also man sieht in verschiedensten Bereichen, dass da etwas läuft, ja. Punkt ist einfach ein bisschen bei den Immobilien, das ist alles ein bisschen statischer, oder? Wir sind ja ganz so flexibel. Ja. Darum haben vielleicht jetzt auch die Tiny Häuser im Moment ein bisschen einen Aufschwung bekommen, wo man sagt, hey, das wäre echt cool, ich könnte wirklich so meinen Container einfach mitnehmen, also so wie man es von Amerika kennt.
Genau.
Und ich glaube, der Hinderungsgrund in der Schweiz ist da einfach, dass wir halt nicht, wir haben nicht so viel Platz. Das ist unser Knackpunkt. Ja.
Ich wollte sagen, also es gibt auf YouTube eine Serie Never Too Small, glaube ich, heisst es so, wo es auch über so, also Tiny Houses oder einfach über sehr clever organisierte kleine Zuhause in dem Sinn berichtet. Und ich glaube halt so, obwohl ich das gekannt habe, habe ich das extrem eindrücklich gefunden, so ein 5-Minuten- oder 10-Minuten-Video zu sehen und zu wirklich sehen, wie ist das organisiert. Und mir hat das mega zugesagt, weil ich bin auch einer, der nicht gerne zu viele Sachen hat und organisiert ist und so, das finde ich genial. Aber eben, man muss die Visibilität dafür kreieren, dass man eben auch sieht, was alles möglich ist. Eben auch mit dem ganzen Thema Secondhand-Möbel und so ein bisschen Recycling und so. Eben auch für den Heim zum Einrichten musst du einfach inspiriert werden. Bist denn du, oder wo informierst du dich denn? Oder was sind so vielleicht Themen, wo du sagst, hey, geht dort nachlesen, geht, das lese ich da, schaue ich über Trends nachher und so. Gibt es so vielleicht einen Tipp zwei, den du kannst mitgeben für die Leute?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen der Zeitungleser, oder? Also klar, ich habe natürlich auch ein gewisses Netzwerk, oder? Wo mir Informationen auch zugetragen werden, oder? Also ich bin da bei LinkedIn dabei und da mich ein bisschen mit spannenden Leuten verlinken, oder wenn ich mal irgendwie nicht mehr warte, schaue ich mal wieder ein bisschen, wer ist so ein bisschen im Bereich Nachhaltigkeit tätig, tue mich ein bisschen mit denen verlinken und komme so auch immer wieder auf Hinweise, hey, da läuft etwas Spannendes, dort ist etwas und. Ich glaube, da hat auch die Pandemie sehr viel Gutes gebracht, indem sehr viele Sachen eben auch online stattfinden, wo man früher, entweder hat man einen Haufen Geld ausgegeben, man hat weit müssen reisen, oder es war sonst kompliziert gewesen. Und plötzlich ist das Zeug online und ich kann mich reinklicken und kann zuhören und sagen, hey, da hat einer eine ganz tolle Idee. Und versuche im Grunde das auch ein bisschen zu ordnen. Also das ist auch ein bisschen so ein bisschen ein Projekt, das wir ein bisschen laufen haben im Büro. Wie können wir die Flut von Informationen irgendwie kanalisieren, dass man für verschiedene Player auf dem Markt einen guten Zugang findet? Oder weil ich denke, der Mieter sollte eben Informationen haben, der Käufer, der Verkäufer, der Bauer, bis zum Institutionellen, oder? Das ist ein Thema, wo mich sehr intensiv beschäftigt hat, auch schon in den letzten Jahren. Und wo wir wirklich dran sind, da etwas zu köcheln. Das ist jetzt noch ein bisschen klein. Aber wir haben wirklich das Gefühl, es braucht so wie eine Plattform, wo man sich gut, einfach und schnell kann informieren kann, was läuft aktuell. Das ist so ein eine Vision, die ich finde, so etwas sollte es eigentlich geben. Ja.
Was ist denn so ein bisschen die Vision von dir, von Oikos, dem Partner, oder ich sage jetzt mal, so von mir aus von der Schweiz, um den Kompass da aufstellen. Was wäre so ein Zustand von 15, 20 Jahren, vielleicht ist der Zeitraum jetzt falsch gewählt, darf ich mich gerne korrigieren, wo du sagst, das wäre genial, wenn wir das können erreichen, weil es wäre eigentlich auch realistisch.
Mhm. Ja, wir haben vorher auch schon mal kurz davon geredet, dass eigentlich vieles schon da ist. Und das weiss ich. Es ist extrem viel da, oder? Also seit 15 Jahren baue ich keine Heizungen mehr in Häuser, oder? Sondern ich tue noch ein Pelletöfel reinstellen, wo ab und zu mal ein bisschen brennt den Tag durch. Und das lange für die Heizung, oder? Ich kann Warmwasser, Solar aufheizen. Jetzt kommt der ganze Strom dazu mit Batterien, oder? Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten im Energiebereich. Wo wir wirklich am wenigsten Know-how in der breiten Ebene da ist, ist wirklich mit dem zirkulären Bauen. Das heisst, das eine Thema ist, wie tue ich Baumaterialien zusammenfügen? Und das ist halt einfach wirklich, wir tun alle Verbindungen, wenn es irgendwie geht, schrauben, dass man es wieder lösen kann, dass man Materialien sortenrein wieder zurückbauen kann aus einem Bau. Da wird möglichst neu geklebt, es wird möglichst neu geschweißt oder verleimt oder irgend weiss ich was, oder? Wo nicht mehr lösbar ist. Und das allein ist schon sehr eine grosse Herausforderung, oder? Weil der konventionelle Bau, der geht eigentlich davon aus, ja, wir tun kleben und wir tun das, das interessiert uns nicht mehr, wie das in 50 Jahren weggeht. Und das ist auch das Problem vom Bau generell, oder? Das Auto hat einen Zyklus von, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Jahren. Ein Kühlschrank hat auch einen Zyklus von 10 Jahren. Dort mache ich mir überall nicht so Sorgen, dass wir die Ziele 2050 erreichen, oder? Aber ein Bau, der 50 oder 100 Jahre steht, da mache ich mir definitiv Sorgen, oder? Weil das ist einfach, das steht viel länger, das Zeug, was wir jetzt bauen. Und eigentlich müssten wir, ich habe das zwar vor 10 Jahren schon gesagt, ab heute müssten wir nachhaltig und kreislauffähig bauen, sonst haben wir Und die Generationen, die dann in 50 oder 80 Jahren das Ganze wieder zurückbauen, die haben wirklich ein Problem, oder? Mhm. Und eigentlich müssten wir ja heute so bauen, dass wir diese Substanz können renovieren, dass wir sie können umbauen und nicht wieder abbrechen müssen, oder? Weil die ganze statische Struktur von einem Bau, die aus meiner Sicht durchaus kann aus Beton sein, wenn es nicht anders geht, oder? Der müsste dann zumindest so gebaut sein, dass ich ein Büro, eine Wohnung, ein Laden oder weiss ich was, im Laufe dieser 100 Jahre kann rein tun und das bildet überhaupt kein Problem, dass ich eine Fassade habe, wo ich wieder auseinanderschrauben kann und durch etwas Neues ersetzen kann. Wir sind heute auf der Dämmebene und feister Qualitätsebene auf so einem Level, dass man kann sagen, dass es lohnt sich nicht, das noch viel zu verbessern, oder? Weil das hat irgendwie jetzt mal eine Grenze erreicht. Und darum sage ich auch, dass wir das doch so bauen könnten, dass es möglichst lang hält, dass wir es flicken können, dass wir es ersetzen können, wenn es mal wirklich fertig ist. Das wäre die Intelligenz vom Bauen heute. Und die sehe ich in der Breite leider einfach nicht, oder? Wir machen seit 30 Jahren eigentlich nichts anderes, aber es geht nicht in die Breite, weil einfach immer das Argument ist, ja, die Investitionskosten sind zu hoch und ich sage, hey, schau das Ganze über 20, 30 Jahre an, dann sind sie günstiger, oder? Und das ist wirklich ein Knopf, wo wo in den wenigsten Fällen funktioniert und wo einfach die grosse Herausforderung ist, definitiv. Ja.
Sehr cool. Bevor ich meine Abschlussfrage stelle, Jörg, möchte ich dir erstmal danken für deine Zeit. Es war mega spannend. Ein wichtiges Thema, glaube ich, etwas, was man unterschätzt, was das für eine Implikation hat. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist sehr gut zusammengefasst, oder? Das, was man heute verbaut, müsste eigentlich schon so gedacht sein für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht für die nächsten 100 Jahre, dass man eben modular kann mit damit arbeiten, dass man zirkulär oder circular economy mäßig baut und eigentlich jetzt schon eben für die nächsten Generationen denkt. Wo können sich die Leute mit dir verknüpfen? Du hast vorhin LinkedIn erwähnt, oder? Ich denke, du bist unterwegs. Wo gibt es sonst noch?
Genau.
Webseite. Ja. Wie geht eure Webseiteadresse schnell?
Das ist einfach oikos.ch, ganz einfach. Ja, genau. Genau.
Ja. Ja, wo man sieht, da kann man dich auch für Workshops oder für Vorträge buchen, habe ich gesehen, und alles Mögliche.
Genau, also wir haben, das hat sich ein bisschen angesammelt über die lange Lebenszeit, wo ich dem Thema schon widme. Ich bin ja auch Dozent an Fachhochschulen gewesen. Und von dem her, eben, wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Immobilienfirma, die uns angefragt hat, mal 2 Stunden über Nachhaltigkeit zu referieren. Weil sie würden gerne weiterkommen in dem Thema, und das finde ich extrem lässig, oder? Mein Punkt ist wirklich, das Thema rauszutragen, dass möglichst viel wissen, dass sie sehen, dass es extrem viel Spass macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist nicht ein Würgen und ein Müssen, weil eigentlich alle unsere Kunden sagen, hey, das ist so cool, in so einem tollen Haus hineinzuleben. Also ich glaube, es lohnt sich schon, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja.
Ja, das ist schön. Und dort fängt es ja an. Wenn sich die Leute sagen, hey, komm mal vorbei, etwas erzählen, spüren wir auch bei unseren Themen, dann kannst du irgendeine Steinsrolle bringen und dann geht es noch weiter.
Genau.
Jörg, ich habe immer genau die gleiche letzte Frage für all meine Gäste. Und zwar, was wäre aktuell eine Regel, eine Weisheit, eine Erkenntnis, wo du hast vorher selber von deinen Kindern erzählt, wo du jetzt an die nächste Generation oder deinen Kindern unbedingt möchtest mitgeben, jetzt, heute, 14. Januar 2022. Was wäre jetzt gerade, wenn du eine Regel mitgeben deinen Kindern oder der nächsten Generation, was wäre das?
Ja, das ist relativ einfach, weil ich sage das meinen Kindern immer wieder, oder wenn sie vor dem Entscheid stehen, was sie jetzt sollen, ob sie links oder rechts sollen weitergehen, oder sage ich immer, schau, nimm einfach den Weg, der dir mehr Spass macht, oder es ist definitiv so, dass wenn wir Sachen machen, die Spass machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich habe es auch versucht, so zu halten. Es ist auch nicht immer ganz gelungen, aber es ist so im Leben. Oder? Ja. Aber ich glaube, wenn man den Weg geht, wo man das Gefühl hat, das ist für mich der richtige, dann hat man das schon sehr viel gemacht. Und gleichzeitig noch ein bisschen offen ist und hoffentlich neugierig bleibt, dann kommt das gut, definitiv.
Sehr cool. Hey, danke für deine Zeit. Schön, bist du dabei gewesen. Ich hoffe, es hat auch so gut gefallen wie mir. Danke noch allen, die zugelassen haben, hier wieder beim Navigator Podcast und wieder mal eine andere Thematik gesehen haben, aber die genauso wichtig ist natürlich für die Zukunft und so für unseren Kompass für die Zukunft zum Einstellen. Bleibt alle gesund, bleibt vor allem auch alle zufrieden. Machen gute Entscheidungen. Jörg, dir noch einen guten Wochenabschluss und ein schönes Wochenende und danke für deine Zeit nochmal.
Danke gleichfalls. Merci, ciao zusammen.